Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Podcast-Episode am Freitag, an dem es direkte Folgen aus dem rassistisch motivierten Terroranschlag in Hanau gibt. Also erstmal eine erhöhte Polizeipräsenz, hat der Bundesinnenminister gesagt. Eine Verschärfung der Waffengesetze sehen er und die Justizministerin aber erstmal nicht, da ja gerade erst diese Gesetze verschärft wurden und die Änderungen noch gar nicht greifen konnten. Wir sprechen hier im Update-Podcast zum Ende der Woche über die neuesten Erkenntnisse zum Anschlag und die deutlichen Worte aus der Politik, gleich mit unserem Kollegen in Berlin. Und wir sprechen über den Hashtag Say Their Names, eine Forderung, dass die Namen der Opfer öffentlich genannt werden sollen.
Es ist so, dass diese Menschen getötet wurden, weil sie zu einer bestimmten Gruppe gehören. Umso wichtiger ist es, dass sie jetzt in so einer Situation auch nicht wieder als eine gesichtslose Gruppe dastehen, sondern dass sie als Mitmenschen sichtbar sind. Und das können sie eigentlich nur, wenn sie mit Namen und Foto dargestellt werden.
Außerdem Thema im Update-Podcast der E-Autobauer Tesla. Der ist ja nicht unumstritten, ob da nicht einfach nur viel Investorengeld genutzt wurde, um einen Riesenhype um die Autos aufzubauen oder ob doch was dran ist am genialen Elektroauto, das schnell, komfortabel und sicher sein soll. Nicht unumstritten ist aber auch das geplante Tesla-Werk in Brandenburg. Da gab es ja einen Rodungsstopp auf der geplanten Werksfläche. Heute wurde der aufgehoben. Die Hintergründe hört ihr auch hier in dieser Podcast-Episode. Und dann noch was, das ich wahnsinnig spannend finde, seitdem ich dazu eine Doku im NDR gesehen habe. Rückbau von Kernkraftwerken.
Industriestandard heute würde man sagen 15 Jahre. Das betrifft aber vor allen Dingen die atomrechtlich relevanten Teile. Wenn Sie an die grüne Wiese denken, würde ich sagen 20 Jahre. Roundabout.
Das AKW Fessenheim in Frankreich an der deutschen Grenze wird ab heute Abend abgeschaltet. Das dauert ein bisschen. Im Sommer ist der zweite Reaktor dran. Und was danach passiert, darüber sprechen wir mit einem, der genau das macht. Atomkraftwerke zurückbauen. Hier im Podcast zum Update am 21.02.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Auch knapp zwei Tage nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau sind viele Fragen zu den Hintergründen noch offen. Fest steht, der Attentäter hatte ein rechtsextremes Weltbild und hat sich gezielt Opfer mit Migrationshintergrund gesucht. In Berlin haben heute Innenminister Horst Seehofer von der CSU und Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD sehr deutliche Worte zu diesem Anschlag gefunden und auch mehr Polizeipräsenz angekündigt. Und auch von den Ermittlungen gibt es neue Informationen heute. Panayotis Gavrilis in unserem Berliner Hauptstadtstudio. Welche neuen Erkenntnisse haben die Ermittlerinnen und Ermittler?
Also heute Morgen hat hier der Generalbundesanwalt Peter Frank Auskunft gegeben über den aktuellen Stand. Er hat betont, es ist jetzt erstmal Polizeiarbeit nötig, Standardarbeit, sagt er, mit vielen Detailfragen. Aber es geht natürlich um die Frage, die die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen. Gab es Mitwisser und Mitwisserinnen? Welche Kontakte hatte der mutmaßliche Täter? Wo bewegte er sich? Zu wem hatte er Verbindungen möglicherweise? Wo war er im In- und Ausland? Und wie war er im Internet unterwegs? Wir kennen ja alle das Video vielleicht. Das hat er ja online gestellt oder war zumindest auf YouTube unterwegs und hatte eine eigene Seite. Dazu will man jetzt eben Handydaten auswerten, die GPS-Daten des Fluchtautos. Der Generalbundesanwalt sagte auch nochmal, also was wir wissen, der mutmaßliche Täter, der hatte Waffenbesitzkarten für zwei Waffen. Es wurde in der Wohnung auch technisches Gerät gefunden. Also ich nehme mal an, Computer. Und das muss eben jetzt alles ausgewertet werden und eben dann Zeuginnen befragt werden. Also weitere Beweismittel werden noch gesucht und das werde dauern.
Als direkte Folge hat Innenminister Seehofer heute eine stärkere Polizeipräsenz angekündigt. Was genau hat er davor?
Genau, also an Flughäfen und Bahnhöfen, da können wir uns drauf einstellen, die nächsten Tage, da wird es einfach mehr Polizei geben und auch an den grenznahen Regionen, aber eben auch vor Moscheen, das betonte Horst Seehofer. Die Bundespolizei, die werde die Länder unterstützen, wenn das gewünscht sei. Und Horst Seehofer sagt auch, man müsse jetzt auch mit Nachahmungstätern rechnen und sagte dann zu Großveranstaltungen, etwa wie Karneval, die stünden bevor, erwähnte die, sagte aber eine generelle Absage von Veranstaltungen wie ein Karnevalsumzug, das sei jetzt erstmal nicht notwendig. Aber kann natürlich eine Option sein, ob Shisha-Bars jetzt am Ende stärker oder überhaupt bewacht werden. Das ist dann Aufgabe der Länder. Und häufig ist ja der Reflex nach solchen Anschlägen, muss man ja sagen, dass irgendjemand ruft, wir brauchen strengere Gesetze. Und dazu sagte Horst Seehofer heute.
Ich fordere jetzt in Folge von Hanau heute nicht mehr Personal und auch nicht mehr Paragraphen, sondern die Konsequenz kann nur sein, dass wir die bestehenden Möglichkeiten, die wir Gott sei Dank gerade in dieser Legislatur bekommen haben, verstärkt nutzen.
Ja, und er meint da vor allem, das Waffenrecht, das wurde erst kürzlich verschärft, ist seit gestern in Kraft. Eine zentrale Änderung, vielleicht ganz wichtig, Behörden müssen beim Verfassungsschutz nachfragen, bevor sie einer Person einen Waffenschein ausstellen. Und dann auch das Gesetz gegen Hass und Hetze von der Justizministerin Christine Lambrecht und auch das Verfassungsschutzgesetz, wonach der Verfassungsschutz mehr Kompetenzen bekommen soll. All das sind Maßnahmen, wo man eben sagt, ja, wir müssen erstmal abwarten, was bringt das eigentlich, was wir hier schon beschlossen haben.
Heute haben sich ja Seehofer und Lambrecht bei dieser Pressekonferenz in Fragen gestellt. Wie kommen die Antworten denn bei den anderen Parteien an?
Einige Leute, zum Beispiel Robert Habeck, der fordert, dass die AfD, die sei ein Fall für den Verfassungsschutz, weil sie in ihren Reihen Faschisten und Rechtsradikale dulde und sich nicht klar von denen abgrenze. Auch der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fordert das. Und Beatrix von Storch von der AfD, sie verteidigt sich und sagt über den Hanauer mutmaßlichen Attentäter, sagt sie, wir reden über einen psychisch kranken Amokläufer, deshalb müssen wir nicht über die Instrumentalisierung gegen die AfD reden, sondern über den Rücktritt des Generalbundesanwaltes. Also das sind so aktuell erstmal die Forderungen, die stehen. Also unter anderem auch eine Verschärfung des Waffenrechts. Aber da muss man erstmal gucken, ob das dann auch tatsächlich was bringt. Der Vorschlag kommt von den Grünen unter anderem.
In Berlin haben sich heute auch die muslimischen Verbände geäußert. Was sagen die dazu?
Ayman Masiek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, der forderte heute, dass Moscheen ganz konkret stärker beschützt werden.
Wir brauchen Schutzmaßnahmen temporär in Traffic-Zeiten, wie zum Beispiel Freitagsgebet, für Moscheegemeinden, die schon aus Ausgangspunkt von Anschlägen übergriffen sind.
Wobei man auch sagen muss, der Zentralrat der Muslime vertritt tatsächlich nur einen Bruchteil der Muslime in Deutschland, etwa 1% heißt es. Und die sogenannten neuen deutschen Organisationen, eine Art Dachverband für über 100 Organisationen mit migrantischem Background, kann man sagen, die sagen, Leute, wir brauchen kein Mitgefühl, sondern Schutz. Eine Demokratie, heißt es, messe sich am Umgang mit ihren Minderheiten. Und sie fordern unter anderem eine Strategie gegen Rassismus, weil das sei eben der Nährboden auch für Anschläge, wie wir sie in Hanau gehabt haben.
Informationen aus unserem Hauptstadtstudio von Panayotis Gavrilis. Say their names. Unter diesem Hashtag werden gerade bei Twitter die Namen der Opfer geteilt, die bei diesem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau am Mittwoch getötet wurden. Auch Fotos tauchen auf im Netz, Details, was sie beruflich gemacht haben, die Menschen zum Beispiel. Sagt ihre Namen, also say their names, soll den Opfern Gesichter geben und dagegen ankämpfen, dass sie nur eine Zahl sind. Darüber haben wir gesprochen mit Sheila Mysorka, Leiterin der neuen deutschen MedienmacherInnen. Das ist eine NGO, die sich für mehr Vielfalt in den Medien einsetzt. Frau Mysorka, also ich nenne ja weder den Namen des Täters noch der Opfer. Warum sagen Sie, kann es dennoch helfen, die der Opfer zu nennen?
Es ist so, dass diese Menschen getötet wurden, weil sie zu einer bestimmten Gruppe gehören. Das war nichts Persönliches, wenn man so will, von dem Täter, sondern es sollte eine bestimmte Gruppe getroffen werden, in dem Fall Leute aus Einwandererfamilien in Deutschland. Das ist eine Gruppe, die ohnehin mehr oder weniger gesichtslos ist in Deutschland. Also sehr selten werden individuelle Geschichten, individuelle Schicksale, Menschen in der Öffentlichkeit bekannt. Umso wichtiger ist es, dass sie jetzt in so einer Situation auch nicht wieder als eine gesichtslose Gruppe dastehen, sondern dass sie als Menschen, als Biografien, als Mitmenschen sichtbar sind. Und das können sie eigentlich nur, wenn sie mit Namen und Foto dargestellt werden. Und das ist anders, als wenn man normalerweise über den Opferschutz nachdenkt, dass über Menschen nur anonymisiert berichtet werden soll, wenn ihnen was zugestoßen ist.
Aber ist das denn so anders, wenn wir jetzt mal vergleichen mit einem Terroranschlag, wo Deutsche ums Leben kommen, dann weiß ich ja auch deren Namen und deren Geschichte nicht.
Ja, das stimmt. Man kann darüber streiten, aber über Deutsche, weiße Deutsche, sage ich jetzt mal, gibt es jede Art von Berichterstattung von bekannten Leuten, von Stars, von Unbekannten, von Bürgern, von Arbeitslosen und so weiter. Man hat die Vielfalt der Gesellschaft vor Augen. Das ist in der Gruppe der Einwanderer eigentlich wenig der Fall. Das sind die Türken, die Araber und eben werden selten die Individuen wahrgenommen. Bei einem rechtsradikalen Attentat ist es natürlich so, dass erst recht die Menschen nicht als Individuen gesehen werden, sondern nur die Gruppe ausgelöscht werden soll. Und der Täter hat selber gesagt in seinem Manifest, das soll der Anfang sein, um die Gesellschaft in Anführungsstrichen zu säubern. Eben, es geht hier um Gruppen und wir stellen dem gegenüber, dass es Individuen, dass es Menschen, dass es Mitmenschen, Familienväter, Söhne und so weiter waren.
Jetzt habe ich mir natürlich auch online angeschaut, was Menschen bei Twitter zum Beispiel posten. Es gibt verschiedene Versionen, Vor- und Nachname oder nur Vorname, noch die Fotos dazu. Was sagen Sie, wäre da besser?
Ich denke, das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Ich glaube, es ist schon wichtig, nicht allzu viele Informationen preiszugeben, damit nicht irgendwelche Rechtsradikalen wieder die Familien belästigen. Ich denke, Fotos wäre gut, auf jeden Fall die Vornamen. Und vielleicht einfach ein bisschen Information da über den Menschen. Da ist einer bei, der gerade seine Lehre beendet hat, ein anderer, der sich verloben wollte. Das sind Dinge, wo einem klar wird, ja, wir haben hier 9 Menschen verloren, die wiederum die Welt für andere Menschen bedeutet haben.
Wissen Sie, was so ein bisschen mein Problem daran ist, ist, dass egal welche Hautfarbe die Opfer haben, ich möchte ganz ungerne da in die Geschichte eintauchen. Wenn ich sowas lese, lese ich sofort weg oder weiter. Ich weiß ja, ich erkenne ja, dass die Tat schrecklich ist und die Trauer der Hinterbliebenen wahrscheinlich unendlich ist und braucht dafür gar nicht die Geschichte.
Ich denke, das wird auch nochmal von der migrantischen Community anders gesehen. Hm. Es kommt ja nicht nur darauf an, was publiziert wird, sondern auch, wer es liest. Und die Wahrnehmung ist so, wir kommen sowieso nicht vor oder nur als eine gesichtslose Gruppe. Und hier wird den Ermordeten mit Ehre begegnet. Ich denke, das ist auch nochmal eine Frage der Wahrnehmung, von welchem Standpunkt aus man das liest.
Wie haben Sie die Berichterstattung der vergangenen 2 Tage empfunden?
Im Großen und Ganzen ganz gut. Es gab natürlich Ausreißer wie Fokus, die getitelt haben Schischer-Morde, was wirklich in Anlehnung war an die Döner-Morde. Hm. Es gab Ausreißer wie die Bild, nicht anders zu erwarten in ihrem Bild-TV-Format. Aber im Großen und Ganzen fand ich es positiv, zum Beispiel der ARD-Brennpunkt hat durchgängig das Wort Rassismus benutzt und nicht Fremdenfeindlichkeit. Das war super. Auch dpa hat sich entsprechend geäußert, hat gesagt, sie werden nur noch Fremdenfeindlichkeit schreiben, wenn sie Behörden zitieren, aber nicht mehr in ihren Texten. Und das ist wichtig.
Dass die Medien benennen, was es wirklich ist.
Genau, weil das Wort Fremdenfeindlichkeit übernimmt ja die Sichtweise des Täters. Nämlich Menschen, die nicht weiß sind, die keine christlichen Namen haben, sind keine Deutschen. Sie gehören nicht hierhin, also sind sie Fremde. Das ist die Sichtweise des Täters. Diese jungen Menschen, die da ermordet wurden, waren Hessen. Also aus migrantischen Familien, aber Hessen. Mit anderen Worten, wenn wir sagen Rassismus, dann wird es klar, dass es nicht um Fremde oder Nicht-Fremde geht, sondern hier sind ja keine norwegischen Touristen ermordet worden, die tatsächlich fremd gewesen wären, sondern es geht hier um Rassismus, nämlich um eine unterschiedliche Klassifizierung von Menschengruppen. Und das sollte auch so benannt werden.
Sheila Maisorka, Leiterin der neuen deutschen MedienmacherInnen, sagt, die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau sollten beim Namen genannt werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn wir 219a sagen, dann weiß eigentlich fast jeder von euch, worum es geht, um das Werbeverbot für Abtreibungen. Heute vor einem Jahr wurde der Paragraph nach einer langen Debatte über Abschaffung oder dann doch Beibehaltung geändert. Das heißt, es gibt ihn noch, aber er wurde abgeschwächt. Und seit vergangenem Jahr dürfen dann Ärztinnen und Ärzte auf ihren Internetseiten angeben, dass sie Abbrüche anbieten. Sie dürfen aber weiterhin nicht darüber informieren, wie das Ganze abläuft und welche Medikamente dafür eingesetzt werden und so weiter. Und noch eine Neuerung gibt es, nämlich Informationen darüber, welche Ärztinnen und Ärzte Abbrüche durchführen, gibt es in einer Liste auf der Website der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit Angaben dazu, welche Methode es bei welchem Arzt gibt. Was hat die Änderung bewirkt? Darüber haben wir gesprochen mit Kersten Artus, Vorsitzende von Pro Familia Hamburg. Sie ist eine bekennende Kritikerin des Paragraphen und Teil der Pro-Choice-Bewegung. Frau Artus, also vor einem Jahr wurde der Paragraph abgeändert oder abgeschwächt. Sie sagen dennoch, es hat sich wirklich gar nichts zum Positiven entwickelt. Wieso?
Also der Paragraph hat ja einen Zusatz erhalten und danach gibt es jetzt eine zentrale Liste bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo Ärztinnen und Ärzte sich eintragen lassen können, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Wir sind immer gegen so eine zentrale Liste gewesen, weil sie nicht den Interessen der Frauen Rechnung trägt, sich unmittelbar und direkt vor Ort Informationen zu holen. Wir wollen, dass die Informationen, wer Schwangerschaftsabbrüche anbietet und welche Methoden bis zu welcher Schwangerschaftswoche, direkt bei den Websites lesbar sind. Und diese zentrale Liste hat zu dem geführt, was wir befürchtet haben. Sie hat eine Prangerwirkung. Einer der Abtreibungsgegner hat sie auch benutzt und auf einer eigenen Website diese Liste rüberkopiert mit seinen triggernden, furchtbaren, blutigen Bildern, wo er die Frauen auch einschüchtern will.
Prangerwirkung inwiefern? Also jemand postet diese Liste und sagt, seht da, das sind die Menschen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und hier sind Fotos dazu, was dabei rauskommen kann. Und dann?
Ja, er bezeichnet ja Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, als Mörderinnen. Er bezeichnet sie als Menschen, die Schlimmeres machen, als der Holocaust hervorgebracht hat. Er bezeichnet sie als Massentöterin, als Massenmörderinnen. Also er hält sich damit Beschimpfung auch überhaupt nicht zurück. Und das kann schon auch Wirkung auf Menschen haben, die ungewollt schwanger sind und auch erheblich einschüchtern und verstören.
Sie kritisieren die Liste an sich. Was wäre die Alternative zu so einer Liste?
Die Alternative ist, dass der Paragraph 219a komplett gestrichen wird, dass es in die Verantwortung der Ärztinnen und Ärzte gelegt wird, auf ihren Websites darüber zu informieren, dass sie Abbrüche durchführen und worauf sich die Frauen dann auch einstellen müssen oder können. So wie Frau Hähnel das auch beispielsweise auf ihrer Website macht, dass sie sehr fachlich gute Informationen gibt, was für Möglichkeiten es gibt und wie die Frauen sich gegebenenfalls auch darauf vorbereiten können.
Jetzt ist es ja aber so, dass Ärztinnen und Ärzte auf ihrer Webseite sagen dürfen, dass sie Abbrüche anbieten und für alles Weitere kann ich mir einen Termin machen lassen und mich dann informieren, oder nicht?
Ja, das passiert ja sowieso, das passiert in Teilen ja auch schon in der Beratung, aber Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Frauen, die ungeplant schwanger sind, einen unglaublichen Zeitdruck haben und sich in einer wirklichen Notlage befinden. Manchmal wissen sie ja gar nicht, in welcher Schwangerschaftswoche sie sind und wenn man dann vielleicht schon in der 10. oder 11. Woche ist, dann hat man nicht unbedingt Zeit zu warten. Und das andere ist, dass jetzt eine Generation in die reproduktive Zeiten kommt, die mit dem Internet groß geworden ist und da ist es relativ normal, sich erstmal über das Internet zu erkundigen. Und das dritte ist, ich habe das Privileg, im Stadtstaat Hamburg zu leben. Ich kann mich relativ schnell mit Ärztin oder Arzt in Verbindung setzen, wenn ich dann schnell einen Termin bekomme. Aber Menschen, die in Flächenstaaten wohnen, haben das nicht und die müssen zum Teil 100 Kilometer fahren, um sich dann beraten zu lassen. Das ist eine Zeitfrage, das ist aber auch eine Geldfrage.
Jetzt haben Sie gesagt, eigentlich gibt es keine Alternative, außer 219 und damit auch 219a abzuschaffen. Jetzt ist das mit der aktuellen Regierung nicht zu machen. Das haben wir ja letztes Jahr mitbekommen. Mal angenommen, zukünftige Regierungen würden noch konservativer sein hier bei uns in Deutschland. Dann geht das für Sie weiterhin nicht in die richtige Richtung.
Ja, es kann immer noch schlimmer kommen, aber wir haben in den letzten 2 Jahren auch eine unglaubliche Gegenwehr entwickelt. Es ist eine richtige Bewegung entstanden. Ich nenne es auch manchmal neue Frauenbewegung, die ihre reproduktive und sexuellen Rechte einfordert. Es sind ganz viele lokale Bündnisse entstanden, sind viele Ärztinnen und Ärzte auch politisiert und repolitisiert worden, gehen auf die Straße. Es ist Doctors for Choice, ein toller Verein entstanden, der sich für bessere Ausbildungsbedingungen von Ärztinnen und Ärzten einsetzt, die auch das Thema Schwangerschaftsabbruch vernünftig vermitteln. Und das kann man nicht einfach zurückdrehen. Und die Gegenwehr würde sehr groß sein. Die ist jetzt auch schon sehr stark. Aber das würde nicht so einfach gehen, gegen unseren Widerstand etwas durchzusetzen. Und die Erfahrungen haben uns auch gezeigt, dass dieser Widerstand auch sehr hilfreich war und ja auch viel bewegt hat. Wir sind ja auch sehr schnell im Bundestag angekommen. Und deswegen gehe ich eher davon aus, dass es bald eine andere Regierung geben wird, hoffentlich, die dann auch den 219a abschafft. Wir haben ja theoretisch die parlamentarischen Mehrheiten, weil grundsätzlich auch die SPD dafür ist.
Vor einem Jahr wurde der Paragraph 219 abgeschwächt. Für Kerstin Artus, Vorsitzende von Pro Familia Hamburg, sollte der Paragraph komplett abgeschafft werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
E-Autos aus Brandenburg. Das Projekt des Autobauers Tesla lag ja eine Woche auf Eis, denn 2 Umweltverbände hatten vor Gericht erwirkt, dass Tesla das geplante Werksgelände erstmal nicht weiter roden darf. Es geht um 90 Hektar Kiefernwald. Katrin Sielka aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Jetzt dürfen die Bäume aber doch gefällt werden. Warum?
Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. Also an dem Gericht hatten auch die beiden Umweltverbände, Grüne Liga und VLAB aus Bayern, letzten Samstag den Stopp erreicht. Zum Beispiel die Grüne Liga wollte nach eigenen Angaben prüfen lassen, ob die Genehmigung für die Rodung mit rechten Dingen zuging, weil Tesla die Kiefern schon angefangen hatte abzuholzen, obwohl der Konzern noch gar keine Genehmigung für den Bau für sein Werk hatte.
Und wie begründet das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg seine Entscheidung, dass es weitergehen darf?
Das Gericht sagt, die zuständige Behörde hat Tesla die vorzeitige Rodung zu Recht erlaubt, weil der Konzern aller Wahrscheinlichkeit nach auch mit einer Baugenehmigung rechnen kann. Das Projekt sei einfach von so großem wirtschaftlichen Interesse für die Öffentlichkeit und den Autobauer selbst, dass die Fellarbeiten jetzt weiterlaufen dürfen.
Da werden jetzt manche trotzdem sagen, die armen Bäume.
Ja. Genau, wo sich das Klima jetzt so stark und messbar erwärmt und auch die Wälder so eine große Rolle spielen bei der Temperaturregulierung, ist das natürliche Reaktion. Und dann kann man das Gefühl kriegen, dass das Gericht jetzt ein falsches Zeichen setzt. Aber man muss auch sehen, es geht hier um ziemlich schnell nachwachsenden, nicht nachhaltigen, anfälligen Kiefernwald von Monokulturen. Und da hat der Autobauer schon versprochen, die dreifache Fläche neu anzubauen. Und zwar als Mischwald und nicht als Kiefernmonokultur.
Klingt erstmal nach einem tollen Versprechen, ist aber bisher nur ein warmes Versprechen.
Genau, also eine total freiwillige Ankündigung, die auch gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Deswegen könnte am Ende auch gar keiner klagen, wenn Tesla den Wald dann doch nicht ersetzt. Aber es wäre eine gute Werbung für den Konzern und wenn er den Wald als Mischwald tatsächlich anpflanzt, auch ökologisch sinnvoll. Und zumindest der eine klagende Umweltverband ist nicht komplett gegen das Projekt auch, sondern wollte nur die Rechtmäßigkeit prüfen lassen, weil vor der Rodung zum Beispiel die Umweltverträglichkeitsprüfung viel kürzer ausfiel als vorgeschrieben.
Oh, das kennen wir so gar nicht in Deutschland, dass mal was ganz schnell geht. Warum ging das da alles so schnell?
Wahrscheinlich, weil für das Land Brandenburg erstmal die Fabrik so eine attraktive Investition ist in Arbeitsplätze und Infrastruktur. Außerdem versprechen E-Autos ja auch die grüne Verkehrswende. Aber dahinter steckt wohl auch Druck von Tesla selbst, weil im März die Vegetationsperiode anfängt und die Brutzeit von Vögeln. Und dann würde wohl auch Tesla keine Sondergenehmigung mehr von Behörden kriegen zum Bäumefällen, sondern müsste noch ein weiteres halbes Jahr warten.
Wie geht's denn jetzt da weiter?
Der Konzern will ja schon nächstes Jahr im Sommer mit der Produktion von E-Autos anfangen, ziemlich ambitioniert und entsprechend schnell ist die Rodung auch wieder angelaufen, heute Vormittag nämlich schon und in nur einer Woche sollen die Bäume alle gefällt sein. Auf seiner Seite hat der Konzern auch mächtige Mitstreiter, Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin oder auch Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister. Unter anderem er hat sich auch dafür ausgesprochen, dass die Behörden jetzt auch schneller als sonst, den Fabrikbau genehmigen. Aber es gibt nach wie vor auch Proteste gegen die Autofabrik in Grünheide. Zwei Aktivistinnen hatten heute zeitweise Bäume besetzt. Die Polizei hat sie am späten Nachmittag zwar wieder runtergeholt, aber die Umweltschützerinnen haben schon neue Proteste angekündigt.
Grünheide, südöstlich von Berlin, ist einer neuen Autofabrik ein Stück näher gekommen. Tesla darf zumindest schon mal die Bäume eines Kiefernwaldes für das geplante Werk weiter fällen, auch wenn die endgültige Baugenehmigung noch aussteht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ach, Paris. Die Stadt der Liebe und Romantik. Und dann erzählt mir Caro Bredendieck aus dem Update-Team, die haben ein großes Problem mit Bad Bugs, also Bettwanzen. Was heißt denn das auf Französisch? Weiß ich gar nicht. Was ist da los in Paris?
Ja, das Problem ist so groß, dass es im französischen Parlament sogar schon eine Arbeitsgruppe zu Bettwanzen gibt. 2018 mussten Schädlingsbekämpfer 400.000 Mal ausrücken, vor allem in Paris. Und seitdem ist es noch mehr geworden. Also Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser, Hotels, Kinos, alles ist betroffen. Sogar der französische Minister, der für Wohnungsbau zuständig ist, seine Wohnung musste schon zweimal desinfiziert werden. Das finde ich natürlich ein bisschen witzig.
Die Wohnungen werden dann so richtig eingenebelt. Du kannst tagelang da nicht rein. Ich kenne das aus, ich erzähle ja immer mal wieder, dass ich in London gelebt habe. Und dann hatten wir in der Wohnung auch einmal eine Bettwanze gefunden, eine Bad Bug. Und die war aber tot. Und ich hatte aber trotzdem so einen Schiss, dass ich mein um mein Bett herum doppeltes Klebeband dann geklebt habe. Hab gedacht, vielleicht laufen die da drauf und kommen nicht weiter. Aber wir hatten dann nie wieder Probleme, weil das ist auch richtig teuer, glaube ich, zum Teil. Ne? Gibt es sonst noch Tipps?
Also die französischen Behörden raten Touristen auf jeden Fall, dass man sein Gepäck nie auf dem Bett abstellen sollte. Ja. Und wenn man wieder zu Hause ist, alles was geht, bei 60 Grad waschen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Abschaltung des ersten Druckwasserreaktors beim Kernkraftwerk Fessenheim in Frankreich, betrieben von EDF. Bestehen aus zwei Reaktoren. Direkt am Rhein ist das, also direkt an der Grenze zu Baden-Württemberg. 1977 ist das AKW in Betrieb genommen worden. Damit ist es das älteste noch in Betrieb befindliche AKW Europas. Und immer wieder gab es Störungen. Die Anwohner auf beiden Seiten der Grenze machen sich ja seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, Sorgen. Und jetzt wird der erste Reaktor stillgelegt, heute Abend ab etwa 20.30 Uhr. Und dann, wie geht's denn dann weiter? Und vor allem, wenn im Juni dann auch noch der zweite Reaktor abgeschaltet wird, wie baut man dann so ein Kraftwerk ab? Darüber haben wir mit Henry Cordes gesprochen, Vorsitzender der EWN, Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH. Herr Cordes, also wenn demnächst beide Reaktoren in Fessenheim vom Netz sind, kann dann sofort mit dem Rückbau begonnen werden?
Also ganz grundsätzlich beginnt der eigentliche Rückbau erst, wenn der Kernbrennstoff aus der Anlage entfernt ist. Das heißt, die Brennstäbe müssen aus dem Reaktor entladen werden. Sie werden dann in das Abklingbecken verladen und kühlen dort ungefähr 5 Jahre auf 300-400 Grad runter. Danach werden die Brennstäbe, in Deutschland sind das die Castor-Behälter, in diese Castor-Behälter sicher verpackt. Und danach können sie mit dem eigentlichen Rückbau beginnen. Vorher können sie im Grunde nur an peripheren Anlagen arbeiten, die sie für die Stromproduktion eben nicht mehr benötigen, Wartungseinrichtungen oder ähnliches. Der eigentliche Rückbau beginnt erst nach 5 Jahren.
Da habe ich mal eine Dokumentation gesehen und habe gesehen, der Aufwand ist ziemlich groß. Ganz viele Teile müssen dann auch bemessen werden, klein gemacht werden. Was macht es alles so kompliziert, so ein Kernkraftwerk zurückzubauen und abzureißen?
Also die Herausforderung bei der Arbeit ist eigentlich die Trennung von kontaminierten, von aktivierten, also selbststrahlenden Komponenten von den nicht strahlenden Teilen. So praktisch, man zerlegt tonnenschwere Komponenten, das Reaktorgefäß, Dampferzeuger, Kühlwasserleitung, die Einbauten des Reaktors, immer mit dem Risiko auf Reststrahlung zu treffen. So, und wir reden über das Hantieren mit 100 bis 400 tonnenschweren Komponenten. So, und im Grunde ist das so eine Art Schwermaschinenbau, Spezialmaschinenbau, Betonbau, aber nur rückwärts. Und das unter den Bedingungen, dass sie mit verstrahlten Teilen hantieren und dass sie eben nicht immer wissen, ob sich irgendwo noch Reststrahlung findet. Das ist die eigentliche Herausforderung dabei. Und deshalb ist das mit einem Höchstmaß an Strahlenschutz, Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz zu erledigen. Ob es kompliziert ist, ist eine andere Frage. Das entscheidet sich in der jeweiligen Anlage. Aus unserer Sicht, der wir das schon einige Jahre machen, muss ich sagen, wir beherrschen das ganz gut.
Was könnten denn Komplikationen sein, die dabei auftreten?
Also die Schwierigkeit ist schlichtweg, wenn Sie große Teile zerlegen, wie gesagt, die sogenannten Kontaminationsnester. Also wo haben sich über Medienleitungen, wasserführende Leitungen, wo haben sich Restkontaminationen vielleicht abgesetzt? Vielleicht in Rohrleitungen, an Knicks, in Gullis, in Pumpensümpfen. Das sind so die schwierigen Dinge und meistens eben die Herausforderung, dass sowas eben auch in meterdicke Betonwände eingesickert sein kann. So, und man weiß es nicht immer vorher. Man schaut sich die Betriebshistorie an. Man weiß um das Leben der Anlage. Man weiß ungefähr, wo man was zu erwarten hat. Aber wenn so eine Anlage über 30 Jahre gelaufen ist, dann ist eben nicht auszuschließen, dass man Restkontaminationen auch dort findet, wo man sie nicht erwartet hat. Und das lässt sich nicht eins zu eins von Beginn an planen. Das Risiko, dass man auf Restkontaminationen trifft, bestimmt die gesamten Arbeiten und eben auch den hohen regulatorischen und Schutzaufwand.
Sie haben das Problem der radioaktiven Abfälle angesprochen. Die Endlagerung ist natürlich auch in Deutschland immer noch nicht geklärt. Wir sind ja immer noch auf der Suche, ne? Wo wir die Brennstäbe in den Castor-Behältern am Ende unterstellen können.
Ja, kann ich nur bejahen. Und als Betreiber wäre es uns natürlich auch lieber, wir hätten an diesem Punkt Klarheit. Solange wir die Klarheit über das spätere Endlager nicht haben, werden wir das tun, was wir jetzt auch tun. Wir lagern die Brennelemente in den Castor-Behältern sicher und auch sicher vor den Einwirkungen Dritter aufbewahrt in den Zwischenlagern.
Wie lange dauert es im Schnitt, bis so ein Atomkraftwerk, ein Kernkraftwerk komplett zurückgebaut ist?
Industriestandard heute würde man sagen 15 Jahre. Das betrifft aber vor allen Dingen die atomrechtlich relevanten Teile. Wenn Sie an die grüne Wiese denken, würde ich sagen 20 Jahre roundabout.
Die grüne Wiese, die dann am Ende da ist, wo vorher das Kraftwerk stand.
Aber das sind so die Industriestandardschätzungen. Da hat man große Fortschritte gemacht, wir auch mit unserem Unternehmen. Aber es sind eben auch Prozesse, die sehr davon abhängig sind, wie lange Genehmigungsverfahren dauern, wie lange zieht sich der eigentliche Rückbau hin. Also unter 15 bis 20 Jahren wäre unrealistisch.
Der Rückbau eines Atomkraftwerkes, wie zum Beispiel bald bei dem in Fessenheim. Darüber haben wir mit Henry Cordes gesprochen, Vorsitzender der EWN, Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH, falls ihr die mal buchen wollt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.